Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wir werden still zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sprich du in unseren Kreis und segne dein Wort an uns allen. Amen. Zu unserem Thema heute Mittag lese ich Apostelgeschichte 16. Die Geschichte der Wahrsagerin in Philippi. Es geschah, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und trug ihren Herren viel Gewinn zu mit Wahrsagen. Die folgte allenthalben Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen. Solches tat sie manchen Tag, Paulus tat es aber wehe, und er wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. In der Einleitung gebe ich Ihnen zunächst einen ganz kleinen Abriss der Geschichte der Wahrsagerei. Und dann sprechen wir einzelne Formen der Wahrsagerei durch. Wir können das Wahrsagen geschichtlich schon rund 5000 Jahre zurückverfolgen. Bereits die Sumerer und Akkader rund 3000 vor Christus hatten die ersten Anfänge der Astrologie, die später durch die Chaldäer zur hohen Blüte gebracht wurden. Wir wissen aus den ältesten chinesischen Dynastien vor rund 4500 Jahren, dass dort schon Routengänger und Pendler als Beamten angestellt wurden. Aus China kennen wir auch die Kunst des Geistergriffels, dass Menschen in einem Trancezustand mit einem Griffel wahrsagen. Wir kennen die Wahrsagerei auch bei den Babyloniern. Die Archäologen haben das Tonmodell einer Schafleber ausgegraben. Die Schafleber ist in Wahrsagebezirke eingeteilt. Die Babylonier brachten auch die Handlesekunst auf, die Handliniendeutung zum Zweck des Wahrsagens. Die Spielregeln der babylonischen Handlesekunst gelten heute noch in der Wahrsagerei. Wir wissen, dass auch die Ägypter ebenfalls schon in den ältesten Dynastien Wahrsagerei betrieben im Zusammenhang mit ihrem Sonnenkult. Auch haben die Priester durch Beobachtung des Vogelflugs und durch die Deutung der Eingeweide der Tiere gewahrsagt. Wir kennen auch die griechischen Wahrsagerinnen, etwa die Pythia in Delphi oder die Wahrsagerin in Dodona, die Kassandra in Troja. Auch die Römer betrieben die Wahrsagerei, und zwar durch ihre Haruspices, ihre Opferpriester, die aus den Eingeweiden der Tiere die Zukunft voraussagten. Die Römer hatten auch Pendler. Ein bekannter Pendler mit Namen Ammianus musste den Kopf dafür hergeben, weil er den Namen des kommenden Kaisers herauspendelte. Auch unsere germanischen Vorfahren trieben Wahrsagerei in Gestalt der Runomantie, Wahrsagen durch Runenstäbe. Und wir modernen Europäer sind noch nicht viel gescheiter geworden. In der Seelsorge fand ich die Wahrsagerei in mehr als 20 Formen. Ich kann unmöglich heute Mittag in diesem einen Referat Ihnen nun einen Querschnitt durch den ganzen Komplex der Wahrsagerei geben. Dazu fehlt uns die Zeit. Ich greife nur einzelne Gebiete heraus. Aber selbst diese einzelnen Gebiete kann ich nicht ausführlich darstellen. Denn sonst müsste ich jedes Teilgebiet gesondert eine Stunde lang behandeln. Sie erhalten also heute Mittag nur eine Kostprobe, einen kleinen Querschnitt, um Ihnen zu zeigen, welche Probleme innerhalb der Wahrsagerei aufkreuzen. Lassen Sie mich beginnen mit der Astrologie. Ein Institut für Volksbefragung in Allenstein am Bodensee machte kurz nach Beendigung des Krieges eine Rundfrage. 2000 Menschen verschiedener Berufsschichten wurden nach ihrer Stellung zur Astrologie befragt. Bei dieser Rundfrage haben 60% zugegeben, dass sie schon einmal mit der Astrologie zu tun hatten. Das ist eigentlich ein verheerendes Ergebnis, dass 60% unseres Volkes schon mit der Sterndeuterei sich in irgendeiner Form befasst hat. Man unterscheidet in der Gegenwart zwei Formen der Astrologie. Es gibt eine sogenannte wissenschaftliche Form und eine volkstümliche Form. Ein Zweig der wissenschaftlichen Form existiert auch hier in Württemberg in Form der Kosmobiologie, die ihren Sitz in Aalen hat, also ein schwäbisches Produkt. Das, was wir so der Volksmeinung nach für Astrologie ansehen, das ist die sogenannte Sonnenstandhoroskopie. Also nichts anderes als Prophezeiung, Wahrsagung durch die Konstellation der Sterne in der Geburtsstunde. Lassen Sie mich nun zur Astrologie ein Beispiel bringen, das mir ein evangelischer Pfarrer erzählt hat. Er gab mir die Genehmigung, ohne Namensnennung es zu gebrauchen. Dieser evangelische Pfarrer hat einen jüngeren Bruder. Als der Bruder 18 Jahre alt war, suchte er einen Astrologen auf und ließ sich ein Horoskop ausarbeiten. In dem Horoskop stand: Sie werden sehr früh heiraten. Ihre erste Frau ist aber nicht die, die vom Schicksal Ihnen bestimmt ist. Erst die zweite Frau wird Sie glücklich machen. Der junge Mann ließ sich das nicht zweimal sagen. Er hat sehr früh geheiratet, mit 20 Jahren trug er den Ehering. Am Hochzeitstag sagte dieser junge Mann seinem älteren Bruder, diesem Pfarrer: Die Frau, die ich heute heirate, ist nicht die richtige. Erst die zweite Frau ist die, die vom Schicksal mir bestimmt ist. Damit ich aber zur zweiten Frau komme, muss ich notgedrungen die erste heiraten. Überlegen Sie, mit welchen Voraussetzungen der junge Mann in die Ehe ging. Selbstverständlich hat dieser evangelische Pfarrer seinem Bruder zurechtgestaucht über so ein unsinniges Gerede. Und auch der Vater, der ein ehrenwerter Mann ist und Kirchenältester seiner Gemeinde, hat seinen jüngeren Sohn schwer dazwischen genommen. Aber es ist nun mal passiert. Es stellte sich heraus, dass das Schicksal es doch gut mit ihm meinte, denn die erste Frau war sehr brav und fleißig und ordentlich. Sie hat schnell das Vertrauen ihrer neuen Verwandten gewonnen. Jedes Jahr kam ein Kind. Nach dem dritten Kind hat der junge Mann seine Frau im Stich gelassen. Der Vater schrieb ihm einen energischen Brief: Komm sofort heim, sonst enterbe ich dich. Es war in der Familie so vereinbart, der Ältere durfte studieren und der Jüngere sollte dafür das elterliche Haus bekommen. Nun hat ihm der Vater gedroht, weil er den Skandal fürchtete. Der jüngere Sohn kam nicht mehr zurück, er war tatsächlich ein verlorener Sohn. Nach geraumer Zeit wurde die Scheidung durchgeführt und dann heiratete er eine zweite Frau. Das war nun die, die vom Schicksal ihm bestimmt war. Ein halbes Jahr nach der Hochzeit geriet die zweite Frau in die Hände der Bibelforscher, wurde furchtbar fanatisch, verkaufte 48 Stunden in der Woche den Wachturm und probierte dann, ihren Mann für ihre neue Idee zu gewinnen. Dem Mann war der fanatische Kram seiner Frau zuwider und er ließ sich kurzerhand scheiden. Diese zweite Ehe, die glücklich sein sollte, laut Jupiter, Mars und Uranus und wie sie alle heißen, die ging also nach 9 Monaten schon wieder in die Brüche. Dieses Horoskop war also ein glatter Fehlschlag und eine glatte Fehldeutung. Die ganze Familie zerbrochen durch diese furchtbare Horoskopsichtigkeit. Es gibt natürlich innerhalb der Astrologie noch andere Probleme. Im Wesentlichen werden sich die astrologischen Prognosen, also Voraussagen, da erfüllen, wo der Mensch daran glaubt,
Denn nicht nur der echte Glaube erfüllt sich, auch der Aberglaube kann sich erfüllen. Man spricht in der Psychologie von einem sogenannten Erfüllungszwang. Menschen, die an die Aussagen glauben, stellen sich innerlich darauf ein und erfüllen die Prophezeiung. Sodass also im Grunde genommen ein unechtes Wahrsagen vorliegt. Aber die Menschen sind gefangen, gebunden in ihrer eigenen abergläubischen Vorstellung. Wir lassen das Gebiet der Astrologie, gehen wir zum Gebiet der Kartenlegerei. Das Kartenlegen hat auch eine 2000-jährige Geschichte. Die ersten Anfänge der Kartenlegerei finden wir bei den Römern. Die Römer hatten natürlich keine Spielkarte aus Papier, die gab es erst später. Die Römer hatten ein Tafelsystem, 32 Wachstäfelchen, auf denen Symbole eingeritzt waren. Und diese 32 Täfelchen wurden zum Wahrsagen benutzt. Die Spielkarte kam erst im 8. Jahrhundert auf. Und seit dieser Zeit wird die Spielkarte nicht nur zum Spiel benutzt, sondern auch zur Wahrsagerei. Es gibt verschiedene Formen der Kartenlegerei. Ich kann sie jetzt nicht alle darstellen, aber ich will sie wenigstens einmal nennen. Es gibt Kartenlegen als Humbug, Schwindel und Geldmacherei. Es gibt Kartenlegen aufgrund telepathischer Fähigkeiten. Es gibt Kartenlegen aufgrund einer sogenannten unterbewussten Kommunikation. Und es gibt Kartenlegen aufgrund einer medialen Befähigung. Ich greife aus diesem ganzen Komplex der Kartenlegerei irgendein Gebiet heraus. Und zwar das verhältnismäßig harmloseste. Kartenlegen als Humbug, Schwindel und Geldmacherei. Eine junge Frau ging 1945 im Sommer zu einer Kartenlegerin. Ihr Mann war in Russland vermisst und sie wollte wissen, ob der Mann noch lebt. Die Kartenlegerin gab ihr zur Auskunft, ihr Mann ruht in Russlands Erde, er kommt nicht zurück. Ein Vierteljahr später sucht die Kartenlegerin die Frau eine zweite Kartenlegerin auf. Auch bei der zweiten Kartenlegerin die gleiche Auskunft. Ihr Mann ist tot, er ruht in Russlands Erde, sie brauchen nicht mehr was. Frau ging verzweifelt heim. Sie leitete mit einem Gartenschlauch Gas vom Küchenherd ins Schlafzimmer, legte ihre beiden Kinder ins Bett, nahm selbst einige Schlaftabletten und legte sich zu ihren Kindern. Am nächsten Morgen spüren die Nachbarn den Gasgeruch, die Polizei verständigt, es wird aufgebrochen, alle drei gasvergiftet. Nun kommt eigentlich der Höhepunkt der Tragödie. Nachmittags trifft ein Telegramm ein, dass der Mann auf dem Heimweg ist gefahren. Er war schon in Frankfurt Oder eingetroffen und hat also sofort auf deutschen Boden erreichbar über eine Rote Kreuzstelle telegrafiert. Da kam von der Entlassungslager Ulm die Nachricht von der Stelle, dass der Mann auf dem Heimweg war. Der Mann wurde vorzeitig aus dem Lager entlassen, weil der Todesfall eingetreten war. Die Beerdigung wurde verschoben. Der Heimkehrer kommt zur Beerdigung seiner Frau und seiner beiden Kinder. Eine Tragödie vom Sommer 45. Wer ist schuld an der Tragödie? Zunächst einmal diese beiden Kartenlegerinnen, die beide der Frau eine falsche Auskunft gaben. Zur Hälfte ist aber die Frau auch selbst schuld, weil sie sich in ihrer Not zu den Wahrsagern wandte. Dieses Beispiel zeigt Ihnen, dass das Kartenlegen vielfach Schwindel, Humbug und Geldmacherei ist. Man kann das fast von 98% der Wahrsagerei überhaupt aussagen, dass hier enorm viel Schwindel im Gang ist. Es gibt aber einen gefährlichen Rest, einen echten Kern, und der ist umso unheimlicher. Ich möchte auch das Kapitel Kartenlegen wieder auf die Seite schieben. Diese junge Frau dort in der Großstadt wurde durch die beiden Kartenlegerinnen so beeinflusst, dass sie diesen Verzweiflungsschritt tat. Sie war also in Hörigkeit, in Abhängigkeit der Wahrsagerei geraten, stand unter dem Bann dieser Aussage und hat dadurch sich so furchtbar entschieden. Gehen wir zum dritten Gebiet. Das wäre die Handleserei. Ich muss dieses Gebiet abgrenzen gegen Fachgebiete, die sich auch mit der Handdeutung befassen. Es geht mir heute Mittag nicht um die Chirologie, das ist die Deutung der Handform etwa zur Charakterbestimmung. Es geht mir auch heute Mittag nicht um die Graphologie, das ist die Deutung der Handschrift, sondern es geht mir um die Chiromantie, die Handliniendeutung zum Zwecke des Wahrsagens. Ich sagte vorhin schon in der geschichtlichen Einleitung, dass die Handliniendeutung eine vieltausendjährige Geschichte hat. Bereits die älteren Babylonier haben die Handlesekunst aufgebracht. Die Babylonier entdeckten, dass die menschliche Hand im Allgemeinen vier große Linien hat. Es gibt eine Herzlinie, Kopflinie, Lebenslinie und Schicksalslinie. Frauen haben vier Linien, Männer haben vielfach nur drei Linien. Denn bei uns Männern ist die sogenannte Herzlinie verkümmert. Nur Frauen, die sehr energisch sind und daheim ihre Männer rumkommandieren, die haben auch bloß drei Linien. Da können Sie also gleich nachsehen, ob das stimmt bei Ihnen. Dann sagten die Babylonier, die Mensch der Handballen wäre umgeben von sieben Hügeln. Da gibt es einen Mondberg, Marsberg, Jupiterberg, Apolloberg, Sonnenberg, Venusberg. Sieben Hügel. Und nach der Gestalt dieser Hügel und der Furchung der vier Linien soll man die Zukunft, Schicksal des Menschen voraussagen können. Nur ein kleines babylonisches Beispiel. Babylonier sagten, man könnte hier die Kinderzahl ablesen zwischen der untersten Furchung des kleinen Fingers und der ersten großen Querlinie. Da soll die Kinderzahl abzulesen sein. Danach hätte ich ein Kind, aber ich habe vier. Also auch das steht nicht. Man unterscheidet in der Psychologie der Handliniendeutung zwei Formen. Es gibt eine sogenannte magische oder suggestive Form der Handliniendeutung und es gibt eine mystische oder intuitive Form der Handliniendeutung. Die magische Form, das ist die Form der Beeinflussung, und die mystische Form, das ist die Form des Einfühlens. Es hat keinen Sinn, dass ich Ihnen nun psychologische Fachausdrücke an den Kopf werfe. Ich gebe Ihnen zu jeder Form ein Beispiel. Zunächst ein badisches Beispiel, ein Fachhausbeispiel. Wer es erlebt hat, ist ein Studienfreund von mir. Er gab mir die Genehmigung, darüber zu sprechen. Er gab mir auch die Druckerlaubnis, dieses Beispiel, das ich jetzt erzähle, steht auch in meinem Buch Seelsorge und Prophetismus. Dieser Pfarrer hatte keine Hausgehilfe. Sie wissen ja, Hausgehilfinnen sind heute sehr rar. Man kriegt sie bloß auf Besuchscheine oder durch Vitamin B Beziehung. Ich könnte auch wieder einige brauchen ab 1. September. Und nun hat dieser Pfarrer sich vergeblich bemüht und hat keine Hausgehilfe bekommen. Und das sagt seine heiratsfähige Cousine. Hör mal, ich komme zu dir. Ich helfe euch so lange im Haushalt, bis ihr jemand habt. Das Mädchen kam also ins Pfarrhaus. Und dieses Mädchen hatte zwei entscheidende Fehler, die eine Hausgehilfe nicht haben darf. Wenn ich nun gut aufgelegt wäre, das bin ich aber heute Mittag nicht, dann würde ich jetzt einen Rätselraten veranstalten. Welche Eigenschaften darf eine Hausgehilfe nicht haben? Da kämen nämlich sehr interessante Dinge heraus. Ich habe das manches Mal an anderen Stellen schon probiert und da sind sehr humorvolle und treffende Antworten gegeben worden. Aber heute Mittag mache ich das nicht. Ich will es gleich selber sagen. Diese Hausgehilfin war bildhübsch und im heiratsfähigen Alter. Und diese beiden Fehler darf eine Hausgehilfe nicht da. Denn sonst hat man sie nicht lange. Sonst holt sie einem doch bald einer weg. Und das war nun bei der Cousine dieses jungen Pfarrers der Fall. Und er hat gleich zu ihr gesagt, ja, mit offenen Armen nehmen wir dich. Aber du bleibst ja doch nicht lange bei deinem Aussehen. Eines Tages kam eine Zigeunerin an die Pfarrhaustür. Die Zigeunerin wollte kurz Waren verkaufen. Das Mädchen prüft Preis und Ware und lehnt ab. Viel zu teuer. Die Zigeunerin ist wütend. Das Mädchen will sich ins Pfarrhaus zurückziehen. Und da greift die Zigeunerin nach der Hand des Mädchens, um ihr wahr zu sagen. Das Mädchen zieht die Hand zurück. Da wandelt die Zigeunerin einen psychologischen Trick an. Sie sagte ganz rasch, oh, wie interessant, Sie werden innerhalb von 2 Jahren heiraten. Welches Mädchen hört nicht, wenn ihr Mann versprochen wird? Dann war der Widerstand überwunden, sie macht die Hand auf. Dann schaut die Zigeunerin in die Handlinien und machte 4 Aussagen. Jetzt achten Sie einmal genau auf den Inhalt und Charakter dieser 4 Aussagen. Aussage 1. Innerhalb von 2 Jahren werden mehrere Bewerber kommen. Das hätte ich auch sagen können, wenn eine Bild hübsch ist und im heiratsfähigen Alter. Da braucht man wahrhaftig kein Prophet sein. Aussage 2. Sie werden den größten der Bewerber heiraten. Wer die Psyche des weiblichen Geschlechtes ein bisschen kennt, der weiß, dass viele Mädchen sich einen großen Mann als Ideal vorstellen und nicht so einen kleinen Kugel. 70% aller Mädchen stellen sich das so vor. Aussage 2 hätte ich auch machen können, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aussage 3. Im ersten Ehejahr erwarten Sie ein Kind. Das ist der Welt laut. Das kann man auch sagen. Vor allem hat das noch gestimmt, 1938. Heute müsste Aussage 3 heißen, Sie werden sich im ersten Ehejahr einen Kleinwagen anschaffen, oder ein Moped, oder sonst was. Also die Verhältnisse haben sich ein bisschen geändert. Aber 1938 hat das doch gegolten, im ersten Ehejahr ein Kind. Aussage 4. Ihr Glück bricht jäh ab. Sie werden im ersten Kindbett sterben. Was war das? Das war ein Racheakt. Denn Wahrsagen ist oft eine Geldfrage, eine Erwerbsfrage. Wenn das Mädchen der Zigeunerin für 3 oder 4 Mark abgekauft hätte, dann hätte Aussage 4 anders gelaufen. Dann hätte sie gesagt, Sie werden 90 Jahre alt, große Reisen machen, es geht Ihnen wirtschaftlich gut und Sie haben eine glückliche Ehe und so weiter. Weil sie nichts abgekauft hat, hieß das, Sie werden im ersten Kind sterben. Wir haben hier das Beispiel einer unechten Wahrsagerei. Das ist glatte Beeinflussung. Das ist die magische oder suggestive Form der Handleserei. Wie geht's weiter? Das Mädchen hat versucht, diese ganze Sache abzuschütteln. Es kamen mehrere Bewerber, sie heirateten den Größten, er war ein Kind. Nun ging die Not an. Sie hat sich an die Prophezeiung erinnert, bekam es mit der Angst zu tun, ihre Angst steigerte sich, die Geburt war völlig normal, einige Tage später hohes Fieber, der Hausarzt und der Ehemann versuchen, die Frau zu beruhigen. 3 Wochen nach der Entbindung umnachtet sich der Geist der jungen Frau. Einfach vor einer seelischen, nervösen Überspannung. Sie wurde in die psychiatrische Klinik nach Heidelberg eingeliefert und starb am nächsten Tag. Passiert einem Studienfreund von mir, der mir also Druckerlaubnis gab. Was ist das nun? Ein primitiver Mensch wird sagen, also hat sich's doch erfüllt, was sie war, was die Zigeunerin prophezeit hat. Wer hat das erfüllt? Nicht die Zigeunerin. Wir könnten beinahe sagen, die junge Frau selbst ist gestorben an einer sogenannten Autosuggestion, an einer Selbstbeeinflussung. Das ist ein Problem, das man in der Psychologie gut kennt. Man nennt das in der Fachsprache der Psychologen die Thanatomanie, das Terminsterben. Wir finden das vor allem bei den primitiven Völkern. Wenn ein Fetischmann, ein Zauberpriester aus Neuguinea, einem Papua, sagt, du stirbst auf den 1. Oktober, dann stirbt er. Er stirbt nicht an einer Krankheit, sondern dieser Eingeborene stellt sich auf die Prophezeiung ein und erfüllt die Prophezeiung. Das ist dieser berühmte Erfüllungszwang, von dem ich vorhin schon einmal gesprochen habe. Das wäre ein Beispiel zur magischen oder suggestiven Form der Handleserei. Nur noch das Beispiel zur mystischen oder intuitiven Form. Die Beispiele, die ich bisher gebracht habe, die liegen alle auf der Ebene der Beeinflussung. Es entsteht ein gewisser Erfüllungszwang, dem der Mensch dann eben anheimfällt. Nun aber ein Beispiel, das die Tür aufstößt zu einem ganz neuen Bereich. Hier geht es nicht mehr um Suggestion, hier liegen andere Sachverhalte vor. Einer meiner Freunde ist ein Schweizer Geschäftsmann, ein Juwelier. Ich will gleich hinzufügen, dass er mir die Genehmigung gab, über sein Beispiel zu reden. Er gab mir auch die Druckerlaubnis. Auch dieses Beispiel steht in meinem Buch Seelsorge und Okkultismus. Dieser Berner Juwelier fuhr nach Mailand, um dort Edelsteine, Diamanten im Wert von 60.000 D-Mark zu verkaufen. In Mailand wurden ihm die Diamanten gestohlen. Er meldet den Diebstahl der Kriminalpolizei. Er besuchte auch einen Rechtsanwalt und eine Wahrsagerin. Eine Handleserin, die in Mailand sehr berüchtigt, berühmt und bekannt ist. Die Handleserin schaut ihm in die linke Hand und sagt, man wollte sie gestern in Venedig erwarten. Der Juwelier gab zur Antwort, kann ich stimmen, denn ich habe ja gar nicht die Absicht gehabt, nach Venedig zu fahren. Wie kommen Sie zu dieser Aussage? Sie sagt, aber es stimmt. Die spätere Gerichtsverhandlung, als die Diebesbande gefasst war, ergab, dass die Diebesbande ihn nach Venedig locken wollte, um ihn dort umzubringen. Es hat gestimmt, was die Handleserin sagte. Er hat es also selber gar nicht gewusst. Aussage 2. Ihre Diamanten sind noch hier in Mailand. Sie liegen unter einem zweirädrigen Karren, der an der Nordwand des Domes steht. Unter dem Karren liegt ein alter Kartoffelsack, darunter eine Schachtel, ein Päckchen, darin sind ihre Edelsteine. Der Juwelier sagt, auch die Aussage 2 stimmt nicht. Denn Edelsteine im Wert von 60.000 D-Mark liegen nicht auf der Straße. Und auch die Aussage 2 war richtig. Er zahlte sein Honorar 20 Mark, die Wahrsager lassen sich ja gut honorieren, fährt zurück in sein Hotel, da waren zwei Kriminalbeamte da, er erzählt den Herren sein Erlebnis mit der Wahrsagerin. Die springen sofort auf und sagen, wir fahren sofort hin. Die Frau hat uns schon oft geholfen. Meistens stimmt es, was sie sagt. Sie fahren an den Domplatz, finden den Karren, den Sack und haben die Edelsteine wieder. Mit Hilfe der Wahrsagerin. Ja, nun geht's aber weiter. Nun kommt die Kehrseite. Dieser Freund ist Glied der Münstergemeinde in Bern. Gehört zur Gemeinde von Pfarrer Lüthi, der ja ein bekannter Mann ist. Abends legt sich der Juwelier in seinem Hotelzimmer ins Bett, greift nach dem Neuen Testament, um einen Abschnitt zu lesen und zu beten. Und da geht der Rumor los. Er beobachtet in seinem Zimmer Spukerscheinungen. Wenn er beten will, hat er das Gefühl, dass ihm jemand die Kehle zuschnürt. Im Zimmer beobachtet er schwirrende Steine, einen Schlangenkopf, eine grinsende Teufelsfratze. Er ist ganz durchgedreht. Aus Angst lässt er die ganze Nacht das Licht brennen. Und dieser Spuk wiederholt sich Abend für Abend, monatelang. Und dann hatte ich in der französischen Kirche in Bern eine Evangelisation. Er kam zu mir und hat mir von seinen seelischen Nöten gesprochen und ich durfte ihm Wegweiserdienste tun. Durch Gottes Gnade ist er ganz frei geworden. Er gab mir auch die Genehmigung, dass ich ihm dieses Beispiel berichte. In diesem Beispiel liegen nun eine ganze Menge Probleme. Zunächst einmal die Frage, parapsychologische Problem, woher wusste die Handleserin, dass der in Venedig umgebracht werden sollte? Und woher wusste sie das versteckte Diamant? Diese Frage ist nicht ohne weiteres zu klären. Es gibt natürlich viele Theorien darüber. Die anzuschneiden hat keinen Sinn. Ich habe nicht die Zeit dazu. In dem Beispiel liegt auch etwa das psychologische Problem. war dieser nächtliche Spuk nur eine Abreaktion seiner großen Aufregung. Wenn ein Diamanten im Wert der 60.000 D-Mark geklaut werden, ist man bekanntlich aufgeregt. Ich zwar nicht, denn mir könnte man sie nicht klauen. Aber er war aufgeregt über den Diebstahl. Die Spukerscheinungen könnten eine Abreaktion dieser Aufregungen gewesen sein. Dann liegt in dem Beispiel das medizinische Problem. Hatte dieser Juwelier vielleicht in sich schlummern eine Gemütskrankheit, die durch die große Aufregung zum Ausbruch kam? Es stecken hier also mancherlei Probleme. Aber ich kann nicht darauf eingehen. Sie sehen nur, das Problem der Wahrsagerei ist gar nicht so einfach. Wenn man auch mit gutem Recht sagen kann, dass 95% oder 98% der Wahrsagerei Schwindel ist und nur aufgrund des Erfüllungszwanges sich bewahrheitet und erfüllt, so gibt es doch einen letzten kleinen Rest und der ist umso gefährlicher. Die Bibel kennt ja auch das Wahrsagen. Man unterscheidet in der Heiligen Schrift zwei Linien. Es gibt das Wahrsagen durch eine Inspiration von unten her. Und es gibt das Weissagen durch eine Inspiration von oben her. Diese beiden Begriffe müssen klar auseinandergehalten werden. Wahrsagen von unten, Weissagen von oben. Oft marschiert natürlich das Wahrsagen unter christlicher Tarnung. Da gibt es naive Menschen, die glauben, da würden göttliche Kräfte zugrunde liegen. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier ein ähnliches Problem wie bei der schwarzen oder weißen Magie. Primitive Menschen sagen, schwarze Magie, die kommt vom Teufel und weiße Magie kommt von Gott. Diese Unterscheidung ist nicht richtig. Auch weiße Magie ist im Grunde genommen schwarze Magie, aber nur unter religiöser Verbrämung und Tarnung. Also Wahrsagen von unten, Weissagen von oben. Das sind zwei völlig getrennte, verschiedene Gebiete. Ich will nun das Handlingenlesen abschließen und noch ein paar Worte sagen zur Pendelei. Eigentlich müsste ich eine ganze Stunde über das Pendeln und Brutengehen sprechen. Denn hier laufen zwei Probleme nebeneinander oder übereinander. Brutengehen und Pendeln hat eine physikalische Seite und hat eine mediale Seite. Das Wort medial ist eigentlich sehr schwer zu verdeutschen. Es kommt aus dem Lateinischen medium, das Mittel. Es gibt Menschen, die spielen eine Mittlerrolle. Sie sind ein Medium. Wenn nun gefragt wird, ja Mittler, zwischen was, dann ist die Antwort sehr schwer zu sagen. Manche sagen, sie wären Mittler zwischen Naturkräften und der Menschenwelt. Andere sagen, sie wären Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wieder andere sagen, sie spielen eine Mittlerrolle zwischen finsteren Mächten und den Menschen. Ich möchte die Frage an sich noch offen lassen, obwohl sie bei all diesen Beispielen, die ich bisher gebraucht habe, unbewusst schon beantwortet ist, was mediale Kräfte eigentlich sind. Also das Rundengehen und Pendeln hat eine physikalische Seite und eine mediale Seite. Zunächst einiges zur physikalischen Seite. Wir haben in der Schule einmal gelernt, dass unsere Erde ein elektromagnetisches Feld hat und ein elektrostatisches Feld. In dem erdmagnetischen Feld bewegt sich die Kompassnadel, ja, was soll ich sagen, wohin bewegt sich die Kompassnadel? Das habt ihr gelernt in Bayern. Wo geht die Kompassnadel hin? Bei euch in Bayern. Ich sage nach Norden. Ja. Ist aber auch wahr. Ich habe was anderes gelernt in Ettlingen. Die Kompassnadel zeigt nach dem magnetischen Südpol. Der magnetische Südpol liegt auf der Insel Boothia Felix. Die Insel Boothia Felix liegt in der Nähe des geografischen Nordpols. Darum sagt man fälschlicherweise, die Kompassnadel zeigt nach Norden, die zeigt nach dem magnetischen Südpol. Also die Kompassnadel bewegt sich im erdmagnetischen Feld nach dem magnetischen Südpol. Das erdmagnetische Feld ist nicht homogen, nicht überall gleich stark. Es gibt Störfelder. Die Störfelder des erdmagnetischen Feldes sind bedingt durch die Bodenbeschaffenheit. Durch Erdlager, Salzlager, Öllager, Erdgasgebiete, Verwerfungsspeisen und so weiter. Auch durch Grundwasserströme. Diese Störfelder kann man messen. Es gibt auch heute sogar hochempfindliche Geräte, um diese Störfelder zu messen. Das empfindlichste und modernste Gerät dieser Art ist das Protonenresonanzmagnetometer. Damit kann man die geringsten Schwankungen des erdmagnetischen Feldes messen. Schwankungen allerfeinsten Grades. Wenn zum Beispiel im Boden die Grundmauern einer alten Kirche liegen, dann werden durch diese Grundmauern bereits das erdmagnetische Feld verformt. Und diese geringfügige Verformung, die kann man mit diesem Protonenresonanzmagnetometer erfassen. Und was man praktisch heute mit diesem Gerät sämtliche Bodenveränderungen abmessen kann, und dadurch findet man mancherlei Bodenschätze, die man bisher noch nicht entdeckt hat. Wir sind also hier auf einem rein physikalischen Gebiet. Man hat nun beobachtet, dass Rudengänger und Pendler oft auch diese Verformungen des erdmagnetischen Feldes erfüllen. Die Rudengänger und Pendler sprechen dabei von Erdstrahlen. Das Wort Erdstrahlen ist zugeführend und auch falsch. Wenn Sie aber in die Rudengänger sprechen von der Veränderung des erdmagnetischen Feldes, von Störfeldern und so weiter, dann ist das physikalisch richtig. Tatsache ist jedenfalls, dass Rudengänger und Pendler die Verformungen des erdmagnetischen Feldes erfühlen können. Und um diesen Vorgang des Erfühlens geht es mir jetzt. Denn dieses Erfühlen ist eine mediale Veranlagung. Diese mediale Veranlagung hat nicht jeder Mensch. In meiner Hand schlägt keine Rute auf, im Froh darüber. In meiner Hand schlägt auch kein Pendel auf, im Froh darüber. Man sagt, die Radiestheten behaupten das, 8% der Menschheit wäre medial. Das heißt, 8% der Menschen könnten sich zu Rutengängern und Pendlern entwickeln. Nach meiner Erfahrung ist dieser Prozentsatz zu hoch gedrückt. Mir geht's nur nicht um die physikalische Seite der Rutengängerei und Pendelei. Mit der physikalischen Seite bin ich einverstanden. Denn das ist eine Naturwissenschaft, die nicht abzuleugnen ist. Mir geht es um die mediale Seite, um die okkulte Seite des Vorgangs. Und da gibt es nun allerlei Dinge, die zu beanstanden sind. Zunächst einmal habe ich viele Familien untersucht, in denen die Fähigkeit des Rutengehens oder des Pendelns auftreten. Und habe beobachtet, dass diese Fähigkeit, diese Rutenfühligkeit, auf dreifache Weise entstehen kann. Erstens durch Vererbung, zweitens durch Übertragung von starken Rutengängern und drittens durch magisches Experimentieren. Ich kann auf die drei Gebiete nicht eingehen, sonst ist unser Krieg nur noch hier. Ich muss ja versuchen, so straff und knapp wie möglich alles zusammenzufassen. Bei der Frage der Vererbung entdeckt man häufig, dass in Rudengängern Familien die Vorfahren Magie getrieben haben. Wenn also einer der Vorfahren, sagen wir ein Großvater oder ein Urgroßvater, Fiebesprecher war oder Krankheitsbanner, dann entstehen bei den Nachkommen sogenannte mediale Kräfte. Es ist nicht immer so, dass die Nachkommen diese medialen Kräfte entdecken. Manche haben das unbewusst, andere wieder entdecken es und gebrauchen diese Kraft. Grundsätzlich ist zu sagen, dass diese mediale Veranlagung bei den Nachkommen keine Schuld ist. Das ist Veranlagung. Nur wenn diese Veranlagung in okkulter Weise benutzt und ausgebaut und entwickelt wird, dann wird sie wieder zur Schuld. Das ist ein sehr verworrenes und weit verzweigtes Gebiet. Ich will Ihnen am besten Ihnen ein Beispiel geben. Das war ein schwäbisches Beispiel. Ein Beispiel des Pendels.
Ein schwäbischer Arzt war 4 oder 5 Mal bei mir zur Unterredung. Wir sind dann im Laufe der Jahre Freunde geworden. Er hat früher gependelt und hat mir nun alle seine Pendelerfahrungen berichtet. Er gab mir auch Veröffentlichungsrecht. In dem kleinen Büchlein Wahrsagen und die Folgen steht die Geschichte dieses schwäbischen Arztes drin. Dieser Arzt hatte als Mediziner, als Schulmediziner einen großen Zulauf. Warum? Weil seine Diagnosen 100%ig richtig waren. Die kompliziertesten und verwickelsten Krankheitsfälle hat er eindeutig erkannt. Und wenn ein Arzt eindeutig die Erkrankungen erkennt, dann kann er bekanntlich auch die Gegenmittel geben. Und dann hat er natürlich einen Bombenerfolg, eine große Praxis. Der Mann war überlaufen mit Patienten. Wodurch hat er diese 100%igen Diagnosen? Er hat nicht nur seine Patienten nach den medizinischen Untersuchungsmethoden behandelt, sondern er hat noch zusätzlich gependelt. Neben seinem Sprechzimmer hatte er einen Tisch, auf dem Tisch eine Scheibe. Im inneren Ring der Scheibe standen die Zahlen 0 bis 9. Auf dem äußeren Ring der Scheibe das Alphabet, A bis Z. Daneben der Pendel. Wenn ein neuer Patient kam, den setzte er ins Sprechzimmer, dann ging er in das Kabinett nebenan, nahm den Pendel in die Hand, hält ihn über das Zentrum der Scheibe und stellt Fragen. Und nach der Fragestellung gab der Pendel Antwort durch den Ausschlag. Man muss beim Pendeln unterscheiden zwischen einem bewussten Pendeln und einem unbewussten Pendeln. Das bewusste Pendeln ist falsch, das kann ich auch. Wenn ich ein Pendel in die Hand nehme, kann ich sie auch anstoßen, dass es nicht schaukelt. Dann ein falsches Pendeln. Es gibt ein unbewusstes Pendeln. Das kann ich nicht, das habe ich vorhin schon gesagt. Wenn man ein Pendel hält, muss der Pendel von allein schwingen. Bei mir geht das nicht. Ich bin froh darüber. Der Arzt nimmt also den Pendel und dann fragt er, wie heißt der da draußen? Vorname, Zuname, Alter, Wohnort, Straße, Hausnummer, Krankheit, das persönliche Verhältnis. Der Pendel schlug aus, er schreibt sich alles auf. Geht raus, fragt den Mann die Personalien ab, die stimmen. Untersucht ihn medizinisch. Die erkennende Krankheit wird auch draußen durch medizinische Untersuchung festgestellt. Dieser Arzt konnte mit dem Pendel alles machen. Wenn die Krankenschwester von der Schwäbischen Alb oben herunter anrief, Herr Doktor, ich habe ein paar Patienten für Sie, dann hat er sich unten hingesetzt, nahm den Pendel und fragte, wie viele Patienten hat die Schwester da oben? 6. Die Namen, Personalien aller 6 Patienten. Schreibt auf. Fährt mit dem Wagen ins Filial. Schwester, geben Sie mir die Liste. Der Vergleich stimmt alles. Ein Arzt, kein Kurpusser, kein Scharlatan. Er hat eine andere Sache gemacht mit seinem Pendel. Wenn man ihm irgendeine Fotografie unterlegte, dann hat er gefragt, wie heißt der da auf der Fotografie? Vorname, Zuname, Wohnort, Straße, Hausnummer, Alter, verheiratet, Kinderzahl, Krankheiten und so weiter. Das stimmt alles. Nun kommen Dinge, da bleibt einem hier der Verstand stehen. Wenn er wissen wollte, wann fährt der D-Zug von Ulm nach Stuttgart, der brauchte kein Kursbuch, der nahm bloß einen Pendel. Und wenn sie die Abfahrtszeit des D-Zugs heraus. Und das war richtig. Wenn er irgendeine Geschichtszahl wissen wollte, man hat Ramses II. In Ägypten regiert, Pendel raus. Jahreszahl, meinetwegen 1220 vor Christus, die Historien schreiben sich noch. Dann nahm er irgendeine Geschichtstabelle und schlägt nach. Dann konnte es passieren, dass die Geschichtszahlen stimmen, genau so wie es im Buch steht. Manchmal aber auch sind die Geschichtszahlen abgewichen. Dann sagte er aufgrund seiner Erfahrung, das was der Pendel sagt, ist genauer als die Geschichtstabelle. Es gibt ja viele Geschichtsdaten, die nicht eindeutig feststehen. Wir wissen ja noch nicht genau, wann Christus geboren ist, oder wissen Sie? Die Datierung der Geburt Jesu variiert um 7 Jahre. Euer Württemberger Johannes Kepler, dieser große Astronom, Physiker, Mathematiker, Der Rechnende nach, wann der berühmte Bethlehemstern sich in Palästina zeigte, und sagte, das wären 7 Jahre vor unserer Zeitrechnung gewesen. Und das wäre der früheste Termin. Es gibt also Geschichtszahlen, die nicht eindeutig sind. Aber bei neueren Geschichtszahlen, etwa wann ist Ismael gestorben, welchen Tag, das weiß ja keiner von uns auswendig, welchen Tag. Dann hat er mit dem Pendel das festgestellt und die Nachforschung ergab, dass das stimmt. Er hat ganz verrückte Dinge mit seinem Pendel gemacht. Auch Zukunftsfragen. Wer wird bei der nächsten Wahl Bundespräsident? Solche Sachen konnte der mit dem Pendel vorausbestimmen. Und ich weiß nicht, wer will. Zum Beispiel vor einigen Jahren die Wahl von Montesquieu, diesem Präsidenten des französischen Kabinetts. Das hat er ein halbes Jahr voraus mit dem Pendel festgestellt. Und das hat sich erfüllt. Das sind schauerliche Dinge. Da fragt man ja, wo kommen denn diese Fähigkeiten her? Denn das sind doch keine Fähigkeiten, die in Menschen drinstecken. Das sind keine Fähigkeiten, die in der Natur drinstecken. Diese Fähigkeiten können entweder nur von Gott kommen oder vom Teufel kommen. Eins von beiden. Die Bibel sagt aber, diese Fähigkeiten kommen nicht von Gott. Denn die Männer Gottes im alten Bund, Moses zum Beispiel, verlangte die Steinigung der Wahrsager. Weil die Bibel der Meinung ist, dass da Abgrundskräfte wirksam werden. Kräfte von unten. Das ist die Meinung der Bibel. Es ist auch die Meinung Luthers gewesen. Und es ist auch der Ausdruck der Bibel. Nun ist mir gerade der schwäbische Arzt mit seinem Pendeln interessant. Er sagt, ihm seien diese Kräfte zuletzt unheimlich geworden. Er hat gemerkt, dass er der Mächte in Anspruch nahm, über die er nicht verfügte, sondern die langsam über ihn verfügte. Er hat sich charakterlich verändert. Er wurde jähzornig, haltlos, schlug Frauen, Kinder, wurde Kettenraucher, rauchte den Tag 80 Zigaretten. Auch andere Entgleisungen, die ich jetzt hier nicht preisgeben darf. Der Arzt sagt, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich weitergemacht hätte. Und dann hat er mir in der Seelsorge seinen Pendel ausgehändigt. Ich habe ihn irgendwo im Auto zum Fenster rausgeworfen. Vielleicht nicht bei Bayersbronn in Baden-Baden. Und er hat mir auch seine Pendelbücher ausgehändigt. Dieses Zeug verbrenne ich meistens. Und er fing an, Christus zu suchen. Weil er merkte, dass finstere Kräfte nach ihm gegriffen haben. Nun entdeckte er, dass er gar nicht loskam. Er stand so im Bannkreis dieser finsteren Gewalten, dass er in eigener Kraft nicht loskam. Er war mehrmals bei mir in der Seelsorge. Er hat monatelang gekämpft. Ein kleiner Gebetskreis wurde gebildet, der sich für ihn einsetzte. Da war etwa 4 Monate. Konnte er an Christus glauben und hat sein Leben und die Leitung und Führung Jesu Christi gestellt. Er ist heute ein glasstehender Christ. Dieser Arzt ist in der Beurteilung der Pendelei viel radikaler als ich es bin. Ich mache noch einen Unterschied zwischen der physikalischen Seite und der medialen Seite. Der Arzt sagt, die ganze Pendelei ist verteuflich ab zum eigenen Leib erlebt. Ich wäre ins Irrenhaus gekommen, wenn ich mit dem Pendel weitergemacht hätte. Das ist die Aussage des schwäbischen Arztes. Er gab mir seine Erfahrung auch in einem langen Schreibmaschinen geschriebenen Bericht und gab mir die Druckerlaubnis. Sein Beispiel steht auch da unten in einem meiner Schriften. Ich möchte das Pendeln damit abschließen. Ich bin mir wohl bewusst, dass ich nur ein paar Stichworte gegeben habe. Denn ich müsste nur über das Pendeln eine volle Stunde sprechen. Ich müsste nur über die Astrologie eine volle Stunde sprechen. Ich habe versucht, diese 1 Stunde in eine Kostprobe zu gehen, einen kleinen Querschnitt. Und alle Beispiele, die ich Ihnen erzählt habe, haben irgendwie einen negativen Akzent. Menschen geraten unter einen Erfüllungszwang, sie sind Opfer ihres Aberglaubens, oder Menschen geraten unter den Einfluss finsterer Mächte und kommen nicht los. Die Bibel spricht ja in diesen Fragen eine ganz eindeutige Sprache. In 3. Mose 20, Vers 27 steht, wenn in einer Frau oder einem Mann ein Wahrsagegeist ist, Sie sollen des Todes sterben, man soll sie steinigen. Auf die Wahrsagerei stand im Alten Testament die Todesstrafe durch die Steinigung. Warum? Weil Wahrsagerei als Gotteslästerung galt. Auch im Neuen Testament wird die Wahrsagerei in jeder Form abgelehnt. Ich habe Ihnen die Geschichte gelesen von der Wahrsagerin Philippi. Diese Geschichte ist außerordentlich ertragreich für unser Problem. Ich würde gerne die Geschichte jetzt entfalten, aber meine Stunde ist schon lange um. Paulus ist der Wahrsagerin Philippi entgegengetreten und hat im Namen Jesu geboten und ernannte diese Wahrsagefähigkeit der Frau einen unreinen Abgrundsgeist. Also auch Paulus vertrat diese Überzeugung und Meinung, dass diese Wahrsagekräfte von unten herkommen, durch eine Inspiration der finsteren Welt. Und diese Meinung der Bibel ist auch die Meinung aller großen, bekannten Männer Gottes gewesen. Diese Meinung wird auch bestätigt durch alle die vielen Erfahrungen, die ich in der Seelsorge gesammelt habe. Ich habe mir in den letzten Jahren eine große Kartei zusammengestellt, all solcher Beispiele. Diese Kartei hat schon einige tausend Fälle aus der Seelsorge. Diese Beispiele zeigen, dass der Mensch durch die Wahrsagerei in Gefahr kommt. Ganz gleich, ob er das merkt oder nicht merkt, ob ihm das bewusst wird oder nicht bewusst wird. Diese Auswirkungen zeigen sich auch nicht nur unmittelbar danach, sondern manchmal noch Jahre später. Nun aber ist mein Auftrag damit noch lange nicht erfüllt, dass ich heute Mittag sage, Hände weg von der ganzen Wahrsagerei. Das wäre sozusagen nur eine Behandlung vom Gesetz her. Ich muss das Wahrsageproblem auch vom Evangelium her noch kurz streichen. Hinter dem Wahrsageproblem steckt die andere Frage, die Vertrauensfrage. Wem will ich mein Vertrauen schenken? Von welchen Mächten will ich mich bestimmen, leiten und führen lassen? Von den Mächten des Heiligen Geistes von oben her oder von den Mächten der Finsternis von unten her? Diese letzte Entscheidung steht hinter der Wahrsagerei. Wer darf über mein Leben bestimmen? Unter welches Kommando will ich mich stellen? Und wenn wir nun die Aussagen der Heiligen Schrift neben die Aussagen unserer Wahrsager und Wahrsagerinnen stellen, dann fällt uns ein himmelweiter Unterschied auf. Die Kräfte der Wahrsagerei sind zerstörende Kräfte, verwirrende Kräfte. Der Mensch kommt in Abhängigkeit, gerät unter einen Bann, der Mensch wird in seinem innersten Kern angetastet und aufgespalten. Und wenn wir nun die Welt von oben her betrachten und die Aussagen der Heiligen Schrift in dieser Richtung, dann stellen wir fest, dass diese Aussagen der Heiligen Schrift den Menschen aufbauen und stärken. Denken wir etwa an die wunderbaren Weissagungen des Jesaja-Buches. Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das wunderbare Jesaja-Wort 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Soll du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Soll du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Man merkt hier sofort einen Unterschied. Das Wort Gottes stärkt, tröstet, heilt, baut auf, richtet den Menschen auf. Und diese Aussagen der Wahrsagerei, die zerren an uns. Die reißen uns nieder, die spalten auf, die zerstören. Dort die Kräfte von oben und hier die Kräfte von unten. Wir stehen mittendrin in diesen beiden Kraftfeldern. Nun geht's darum, in welches Kraftfeld wir uns hineinziehen lassen wollen. Ob wir uns erfüllen lassen von den Kräften, die von oben herkommen. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Oder ob wir uns den Einfluss dieser Finsternismächte von unten öffnen und ihnen dann verfallen. Hier geht's um klare Entscheidungen. Diese klaren Entscheidungen können wir aber nicht in eigener Kraft fällen. Denn wir sind diesen Mächten gegenüber zu schwach. Hier hilft nur eines, dass wir den Herrn anrufen, der auch Gott den Sturm auf den See Genezareth gestillt hat. Die Jünger sind verzweifelt. Herr, wir kommen um, wir ertrinken. Die Finsternis reißt uns in die Tiefe. Und da hat Jesus den Sturm gerufen, es wurde alles ruhig und die Menschen waren gerettet. Wenn wir schon in dem Machtbereich dieser Finsterniskräfte drinstecken, dann geht's nur auf dem gleichen Weg, dass wir den Herrn anrufen, Herr, wir kommen uns um, hilf uns aus dieser Finsternis, dann dürfen wir auch hier erfahren, dass Jesus uns an der Hand nimmt und uns herausreißt. Lassen Sie mich schließen mit diesem wunderbaren Wort der Verheißung, das Jesus im Neuen Testament gebraucht. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn wir Menschen sind, die Christus sich anvertraut haben, dann sind wir geborgene Menschen. Dann gehen wir getrost auch einer dunklen Zukunft entgegen, weil wir wissen, die Hand des Herrn steht über unserem Leben. Und das schenke er uns in Gnade. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort und für alle deine Verheißungen. Mach dir aus uns Menschen, die restlos dir vertrauen. Amen.